Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Es war eine Woche der vergebenen Chancen für Borussia Dortmund. Die beiden Unentschieden sind gefühlte Niederlagen. Der BVB verpasst vorzügliche Ausgangspositionen in der Königsklasse und Bundesliga. Wie viel hat das mit dem Kovac-Fußball zu tun? Außerdem, der Umgang mit der heftigen Kritik von Schlotterbeck irritiert. Und zwei BVB-Youngster bekommen von Kovac einen heftigen Denkzettel verpasst. Die Chancen auf Einsatzminuten dürfte das nicht gerade vergrößern. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und leider ist die Woche, über die wir heute reden müssen, keine besonders gute aus Sicht von Borussia Dortmund gewesen. Also einzig Positive, das, was wir heute zu besprechen haben, das waren ja keine Niederlagen, aber irgendwo schon auch gefühlte Niederlagen. Zunächst mal in der Champions League dieses 2:2 gegen Bodø/Glimt, wo der BVB es ja verpasst hat, sich vorzeitig die Playoffs zumindest in der Champions League zu sichern. Und dann natürlich dieses 1:1 beim SC Freiburg mit der roten Karte gegen Jude Bellingham. Hinten raus gab es ziemlichen Druck der Freiburger auf das Dortmunder Tor, so dass es die Borussen verpasst haben, in der Fußball-Bundesliga sich an RB Leipzig vorbei auf Platz 2 zu schieben. Und ich sag's gleich vorab in eigener Sache, es war nicht nur für den BVB keine gute Woche, sondern offenbar für mich persönlich auch nicht, denn eine bereits überwunden geglaubte Erkältung hat mich leider wieder in Beschlag genommen am Samstag, als ich mich auf der Anreise im ICE nach Freiburg befand. Da ging's los und jetzt mittlerweile, wir zeichnen auf am Montagmittag, muss ich leider sagen, es ist doch wieder ein bisschen schlimmer geworden. Ich höre mich, glaube ich, ein bisschen belegt an. Es kann auch sein, dass ich zwischenzeitlich, erschreckt euch nicht, mal tröten müsste. Und wenn unser Cutter Dennis, hallo Dennis erstmal, wenn er es nicht schafft, alles rauszuschneiden, was von mir heute vielleicht an Störgereisten kommt, seid ihm nicht böse, seid mir böse. Meine Schuld und die einer Erkältung. Aber Manni Sedelbauer, hallo erstmal. Ich hoffe, dir geht's zumindest gut.
Hallo Leute da draußen. Ja, mir geht's gut. Ich habe aber auch meine Thermoskanne mit Ingwertee vor mir und Zitrone. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, ohne es verschreien zu wollen, dass ich, normalerweise trinke ich das immer dann erst, wenn der Hals kratzt und die Nase läuft. Und seit einigen Wochen ziehe ich das wirklich konstant jeden Tag durch und fühle mich auch ganz gut. Aber wie gesagt, ich möchte nichts verschreien. Aber an sich geht's mir sehr gut, Olli. Bei dir hört man es ein bisschen. Normalerweise beschwert sich Dennis ja ab und an, dass dein Stuhl ein bisschen knarzt.
Ja.
Jetzt ist es halt so ein bisschen die Nase, aber ich glaube, Dennis macht das ja immer gut, von daher.
Ja, irgendwas stört.
Würde er das auch diesmal hinbekommen, genau. dass er uns da perfekt in Szene setzt. Ja, Olli, richtig gut hörst dich wirklich nicht an. Und durchs Spiel ist es wahrscheinlich auch nicht besser geworden, ne?
Nee,
das war wahrscheinlich jetzt auch nicht dem Spiel geschuldet, aber hat dir wahrscheinlich keinen Endorphinschub gegeben, dieses Spiel in Freiburg, sodass du jetzt vielleicht ein bisschen fitter wärst.
Nein, das leider nicht. Wobei ich schon sagen muss, wenn man jetzt die erste Halbzeit in Freiburg nimmt, steigen wir mal mit dem letzten Spiel. Beide sind ja unterm Strich nicht mit dem gewünschten Ergebnis, mit Siegen für Borussia Dortmund geendet. Fangen wir mal mit dem letzten an, dem Auftritt in Freiburg. Wenn man da die erste Halbzeit sieht, dann fand ich, war das ein gut strukturiertes Spiel von Borussia Dortmund. Der BVB war für mich die tonangebende Mannschaft auf dem Platz, hatte sich durchaus auch Möglichkeiten erspielt, was ja, wenn man jetzt die letzten Spiele in Toto nimmt, auch nicht immer so häufig der Fall gewesen ist. Es gab eine interessante taktische Variante. Niko Kovac hat, was er ja ganz selten tut, tatsächlich mal mit zwei Mittelstürmern gespielt, mit Ciro Guirassy und mit Fabio Silva. Ich fand das durchaus vielversprechend, so wie es sich dargestellt hat. Ciro Guirassy immer noch nicht der Alte, überhaupt keine Frage. Zweit immer noch von der Form entfernt, die ihn in der vergangenen Saison und auch ganz zu Beginn der aktuellen Spielzeit ausgezeichnet hat. Aber Fabio Silva, fand ich, hat erneut, wie auch jetzt beim Spiel gegen Bodo Glimt, für frischen Wind gesorgt. Ist mal 1-1 gegangen, hat sich manchmal fallen lassen, ist manchmal auf den Flügel ausgewichen, hat um Guirassy herumgespielt, was, glaube ich, schon dazu geführt hat, dass der Sportclub Freiburg, Julian Schuster war mein Eindruck, nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass der BVB so spielt. Und was dann dazu geführt hat, dass die Freiburger sich vielleicht etwas mehr Gedanken darüber machen mussten, wie man den BVB verteidigt, als es normalerweise in dieser Saison der Fall gewesen wäre. Aber wie gesagt, das Spiel wurde dann natürlich auf ein ganz, ganz anderes Gleis gebracht durch diesen Platzverweis gegen Job Bellingham.
Ja. Olli, lass mal noch mal ganz kurz schnell bei dieser Doppelspitze bleiben, ja, bei dieser Formation. Du hast es angesprochen, mir hat es auch überraschend gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, du konntest Fabio Silva jetzt auch tatsächlich nicht draußen lassen. Ich fand, das war so die harmonischste Lösung für dieses Problem, nenne ich es jetzt mal, in der Spitze, weil auf der einen Seite kannst du, oder das wollte Niko Kovac ja auch gleich ganz bewusst nicht machen, Ciro Guirassy wieder draußen lassen, weil er weiß, der ist in einer schwierigen Phase, er kann sich nur durch Minuten, durch Tore irgendwie da, glaube ich, wieder auch rauskämpfen und, glaube ich, wünscht sich das eben sehr, dass das noch vor Weihnachten am besten klappt. Ja. Und Fabio Silva kannst du natürlich nach den Leistungen in den vergangenen zwei Spielen vor allem auf gar keinen Fall draußen lassen. Von daher war das vielleicht so ein bisschen die logischste Lösung. Kannst du das verstehen, dass er das so gemacht hat, das auch mal so probiert hat? Oder sagst du, naja, eigentlich hätte er sich besser für eine Lösung mit einer Spitze entscheiden müssen? Weil du hast natürlich dann schon, da kommen wir gleich dann darauf zu sprechen, nach diesem Platzverweis, nach vorne hin kaum mehr Entlastung gehabt, ne? Auch dann ohne Adeyemi oder dann auch sehr spät erst Maxi Bayer, der ins Spiel gekommen ist, fand ich, hast du dir schon sehr, sehr schwer dann auch getan.
Ja, schon, aber ich meine, grundsätzlich hat er ja dann erstmal diese Aufstellung vor Anpfiff logischerweise gewählt und ich fand schon, dass das auch irgendwo aufgegangen ist, weil du in der Vergangenheit, wenn beispielsweise dann die Angriffe in der Regel, auch nicht immer, jetzt gegen Bodo Glimt hat man meines Erachtens nach verhängnisvollerweise viel zu viel versucht, durch die Mitte zu spielen. Aber in der Regel hat Borussia Dortmund dann ja auch über die Flügel mit den sogenannten Schienenspielern aufgebaut. Dann hast du noch zwei Offensivkräfte gehabt, sei es mit Adeyemi rechts, mit Bayer links oder auch mit Julian Brandt, der das spielen kann auf dieser Position, wo du dann immer wieder versucht hast, in die Tiefe durchzustoßen, entweder Flanken in den Strafraum bringen konntest oder aber im Idealfall tatsächlich bis zur Grundlinie durchstößt, dann zurücklegst. Jetzt diesmal ist es so gewesen, dass die Boxbesetzung sehr, sehr gut war, was automatisch, Freiburg spielt mit einer Viererabwehrkette, was automatisch beide Innenverteidiger konsequent in der eigenen Box gebunden hat, was automatisch dann auch ein bisschen mehr Räume für andere geöffnet hat. Ich finde das eine gute Variante. Ich bin ohnehin ein, ja, sagen wir mal, Anhänger dieses Zwei-Spitzen-Systems. Ich sehe das gerne. Ich habe das auch, wenn wir uns mal zurückerinnern, in die Zeit als, mein Gott, wie schön war das denn, als ein Erling Haaland noch beim BVB im Angriffszentrum gespielt hat. Da ist es häufig so gewesen, dass du halt Donny Malen, der ja auch damals die Mittelstürmerposition ausfüllen kann, auf der Bank gelassen hast oder ihn aber auf eine Flügelposition gestellt hast, wo er überhaupt nicht mit zurechtkam. Und wenn was selten war, Haaland und Malen zusammengespielt hat, dann finde ich, ist das immer eine Variante, die das Spiel auch ein bisschen bereichert, das Offensivspiel. Du hast automatisch zwei Stürmer vorne drin, die beide Torinstinkt haben. Du hast dadurch automatisch die Innenverteidiger gebunden. Also ich würde das gerne durchaus nochmal sehen. Also ich glaube nicht, dass es auch nur ansatzweise daran gelegen hat, dass der BVB dieses Spiel in Freiburg hat nicht gewinnen können. Das hatte wirklich andere Gründe.
Und ein Grund war mit Sicherheit das, was du davor schon angesprochen hast, Olli, nämlich der Platzverweis. 53. Spielminute, Joe Bellingham erstmal vorne weg. Das passte irgendwie zu seinem ersten Halbjahr beim BVB, oder? Dass er sich kurz vor Weihnachten dann noch mit einer roten Karte selbst eliminiert für das letzte Spiel. Und ich glaube, für das erste Spiel auch im neuen Jahr, ne? Also zwei Spiele Sperre.
Ja, genau.
Müsste das nach sich ziehen. Also fehlt er dann sozusagen auch nach dem Restart nach Weihnachten gegen Frankfurt. Bitter, oder? Dass es ihn erwischt. Dabei fand ich nämlich, hat er gar kein so schlechtes Spiel gemacht bis zum Platzverweis.
Ja, also das ist schon eine persönliche Tragik, dass es dann ausgerechnet ihn getroffen hat. Ich meine, der Platzverweis war tatsächlich ein Gamechanger auch. Danach war es ein anderes Spiel. Aber wir alle kennen ja die Vita von Joe Bellingham in dieser Saison. Im Sommer gekommen für doch eine relativ stattliche Ablösesumme, knapp 30 Millionen Euro. Dann anschließend, als man gemerkt hat, obwohl er ja tatsächlich, da warst du ja dabei, gute Eindrücke da bei der Club-WM hinterlassen hat.
Sehr.
Als die Saison dann losging, da merkte man dann schon, dass es eine größere, gewaltige Umstellung sogar vielleicht ist, da vom AFC Sunderland nach Dortmund, also aus der zweithöchsten englischen Spielklasse in die höchste Spielklasse nach Deutschland. Er wirkte gerade in den ersten Monaten nicht so, als ob er sich wirklich freigespielt hätte, spielte häufiger Sicherheitspässe. Hinzu kam natürlich, haben wir auch etliche Male erwähnt, diese vielleicht unangemessenen, für ihn sicherlich in jedem Fall unangenehmen Vergleiche mit seinem prominenten Bruder, mit Jude, das Theater mit seinem Vater dann nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Und wenn man überlegt, ich glaube, Freiburg war sein erst fünfter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison, wo er in der Startelf gestanden hat. Aber man hatte schon das Gefühl, dass er gerade dabei ist, so ein bisschen an Sicherheit zu gewinnen, sich auch ein bisschen mehr zuzutrauen. Er konnte zuletzt dann auch mal den ein oder anderen Torabschluss sogar verzeichnen. Also, wie gesagt, er schien da auf einem guten Weg und dass es ihn jetzt trifft. Ich habe ihn explizit beobachtet nach diesem sehr, sehr unglücklichen Passversuch von Gregor Kobel, wo Philipp Treu das sofort erkennt und sich dann vor Bellingham schiebt. Da blieb ihm ja fast gar nichts anderes übrig, als ihn zu faulen. Also klassischer kann eine Notbremse kaum sein. Er wusste auch sofort, was Sache ist, eigentlich schon bevor ihm Felix Zweier die dann unausweichliche rote Karte zeigte. Körpersprache von ihm war sehr aufschlussreich von Joe Bellingham. War sehr niedergeschlagen, als er da vom Platz ging. Also das trifft ihn, glaube ich, richtig, richtig hart. Mhm. Was man sagen muss, wie gesagt, war ja in Freiburg, es gab kaum einen Borussen, ob Emre Can, der Kapitän, ob Gregor Kobel, der sozusagen der Verursacher dieser unglücklichen Situation war, oder auch Sebastian Kehl, die ihn da sehr, sehr in Schutz genommen haben, Joe Bellingham. Und ich finde, das hat er sich auch verdient in dieser unglücklichen Lage.
Ja, zumal das jetzt keine Notbremse war, die er einzig und allein zu verschulden hat. Er ist dann eben derjenige, der das Ganze ausbügeln muss. Aber da geht es einfach schon meiner Meinung nach auch viel, viel früher los, dass du diese Situation ganz anders lösen musst. Und so oder so ähnlich hat das auch Niko Kovac gesehen. Und hier hören wir ihn.
Ja, Fehler passieren. Und wenn Fehler passieren, dann gibt es natürlich auch immer wieder gefährliche Situationen. In dem Fall gab es die rote Karte. Ich denke, nachdem ich mir die Bilder angeschaut habe, wir können einiges besser machen. Wir können den Ball schneller zu Gregor spielen oder schärfer. Der Gregor kann den Emre mitnehmen, der sich dort ganz ordentlich fallen lässt. Dementsprechend müssen wir den Ball gar nicht durch die Mitte spielen. Und wenn wir den Ball dann durch die Mitte spielen, dann müssen wir diesen Ball so spielen, dass das keine 50-50-Situation wird, wie sie es dann letzten Endes auch war, weil der Ball war für beide Spieler erreichbar, für unseren, aber auch für den Freiburger. Spieler, wenn der Ball auf den linken Fuß kommt. Ja, das sind die Details, woran man arbeiten muss, beziehungsweise das verfolgt uns ja schon immer mal wieder. Ja, wenn wir den Ball auf den linken Fuß spielen, dann passiert nichts. Wenn wir den Ball nach außen spielen, passiert auch nichts. Und aber klar, wer Entscheidungen trifft, kann richtige Entscheidungen treffen. In dem Fall haben wir eine falsche Entscheidung getroffen und haben uns selber irgendwo vielleicht um mehr gebracht. Man weiß ja nicht, wie es weitergelaufen wäre. Aber ich denke auch, dass wir in der ersten Halbzeit Kane, Pfosten, Emre hat den Schuss gehabt. Wir hatten, ich glaube, ein, zwei Kopfbälle von Serou. Also wir waren schon ganz ordentlich im Spiel. Haben nicht das zweite Tor gemacht, weil wir zu wenig Zeit hatten mit 7 Minuten. Und deswegen musst du gegen eine wirklich gute Freiburger Mannschaft, das muss ich auch nochmal apostrophieren, auch mit diesen Punkten leben.
Ja, also ganz viele vermeidbare Fehler für Niko Kovac schon davor. Es geht los eigentlich, Olli, mit dem Pass von Nico Schlotterbeck. Ich finde, Man kann diesen Pass noch spielen, aber da geht's halt schon das erste Mal los, dass du einen Gregor Kobel, der immer sehr gute Leistungen bringt. Ne? Aber mit dem Ball am Fuß ist es halt immer noch so, dass er jetzt nicht zu den Top 3 Torhütern in Europa gehört. So ehrlich muss man auch sein, das weiß er auch. Und ich fand in den letzten Wochen oder gerade unter Niko Kovac hat er das eigentlich auch sehr, sehr gut gemacht. Denn wenn es brenzlig wurde, hat er den Ball dann halt einfach mal hinten ausgedroschen, was auch voll komplett okay ist. Ne? Also das ist vollkommen okay. Mhm. In der Situation bringst du ihn halt dann unnötig unter Druck. Dann muss man ihm, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen zugestehen, auch wenn er ja danach die Schuld auch so ein Stück weit auf sich genommen hat, ne, dass du dann den Ball nicht in den richtigen Fuß spielst und so weiter und so fort. Wo würdest du denn sagen, Olli, war der Knackpunkt? Weil jetzt gerade Nico Schlotterbeck, aktuell zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn der bei sowas beteiligt ist, gerade nach seinen Aussagen da unter der Woche, nach Bruder Klimt, da hört man doch genauer hin, was so die Beteiligten zur Fehleranalyse sagen, oder?
Ja, definitiv. Ich habe auch so ein klein wenig das Gefühl, dass man sich bei Borussia Dortmund, ich will nicht sagen derzeit schwer tut, auch Nico Schlotterbeck mal zu kritisieren, aber dass er bei der kritischen Betrachtung schon so ein bisschen außen vor bleibt. Das ist ja relativ aufschlussreich gewesen, auch was Lars Ricken da in Freiburg am Sonntag vor dem Spiel gesagt hat. Kommen wir ja gleich noch dazu, da ist er ja explizit angesprochen worden auf diese, in Anführungsstrichen, Wutrede, die Schlotterbeck da gehalten hat, wo es ja explizit...
Hat sowas gesagt wie von... Ja,
explizit auch Kritik gegeben hat an Mitspielern, die, wenn auch nicht namentlich benannt worden sind von ihm, aber jeder wusste trotzdem, wen er da gemeint hat.
Das war schon Fingerpointing.
Ja klar, logischerweise. Die Einwechselspieler haben jeden Ball verloren. Dürfte es jedem gedämmert haben, dass sich dabei dann um Serou Guirassy und um Karim Adeyemi gehandelt haben wird. Und Lars Ricken hat das quasi, was soll ich sagen, ja gut, jetzt sind wir schon mittendrin in der Debatte, dann führen wir sie jetzt auch, ist ja auch eine wirklich spannende. Lars Ricken hat gestern so getan, als ob das alles nicht nur vertretbar sei, sondern im Gegenteil, sondern auch sogar wünschenswert gewesen sei, wie er sich da ausgedrückt hat. Was hat er gesagt? Wir wünschen uns ja alle Typen, die Klartext sprechen, auch in der Öffentlichkeit. Und wenn solche Worte dann nicht nur vom Trainer, sondern auch mal aus der Mannschaft kommen, dann wird das einen positiven Impuls haben. Das hat er im Interview bei The Zone gesagt. Da würde ich dann allerdings mal nachfragen, tatsächlich, also bei einigen Teamkollegen, das ist auch meine Erkenntnis, die habe ich jetzt auch nicht exklusiv, ist diese Kritik von Schlotterbeck alles andere als gut angekommen. Vor allen Dingen eben, weil Schlotterbeck, der ja mit dem BVB um einen neuen Vertrag pokert, bei seinen Einlassungen, finde ich, auch recht wenig Selbstkritik hat erkennen lassen. Und dabei spielt er in den vergangenen Wochen ja auch längst nicht fehlerfrei.
Voll. Also er spricht immer von, wir haben das nicht gemacht oder wir haben dann nach die letzten 30 Minuten keinen Dampf mehr gehabt. Wir dribbeln dann zu viel. Aber er hat damit ja eigentlich ganz klar aufgezeigt, wer in der Situation gerade jetzt unter der Woche gegen die Norweger Schuld hatte in gewissen Situationen. Und das fand ich schon extrem heftig, diese Worte. Und deshalb haben die auch, wie ich finde, auch völlig zu Recht so ein so ein mediales Echo nach sich gezogen. Und auch die Fans waren ja so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ihr da draußen wahrscheinlich auch. Die einen, die sagen, der hat doch absolut recht, der soll mal auf den Tisch schauen. Und die anderen, die sagen, du kannst keine Mitspieler so anzählen. Stefan Effenberg hat das im Doppelpass auch gesagt, ne, dass das schon ein Stück weit No-Go ist. Das kannst du in der Kabine machen und ich glaube, da hast du auch absolut Berechtigung, das zu machen als Führungsspieler. Aber in Interviews, und ich meine, er hat nach diesem Spiel unter der Woche ja auch mehrere Interviews gegeben und hat das ja bei allen so mehr oder weniger gesagt. Dann kann man auch nicht sagen, das ist aus der Emotion dann rausgerutscht. Ja, das mag am Anfang so gewesen sein. Aber wenn du das dann auch wiederholst, dann ist das schon auch, also wie schon gesagt, heftiges Fingerpointing gegenüber deiner Mitspieler. Auch wenn die, beispielsweise Karim Adeyemi hat ja auch gesagt, ne, das war eine der schlechtesten Spiele oder Minuten, die er jemals gespielt hat. Trotzdem kannst du das nicht in der Öffentlichkeit so formulieren, ohne dann zumindest in einem Nebensatz zu sagen, ja, und ich fasse mir selber auch an die eigene Nase. Ich glaube, dann hätte alles so eine andere Dynamik genommen.
Genau.
Aber so war das so nach dem Motto, wie, so habe ich zumindest aufgefasst, so nach dem Motto, ich spiele hier seit Wochen und Monaten richtig, richtig gut und ihr vermasselt das ein Stück weit und zwar du. Und das ist für mich ehrlich gesagt auch ein No-Go.
Nein, zumal, ich meine, man hätte ja auch gut und gerne, wenn wir schon bei den Unzulänglichkeiten sind, die haben sich ja gezeigt gegen Bodo Glimt, logischerweise, sonst hätte man das Ding gewonnen.
Ja.
Aber wenn wir schon dabei sind, dann hätte man natürlich auch mal thematisieren können, wieso sich die Dortmunder Abwehr beim ersten Gegentor nach dieser kurz ausgeführten Ecke der Norweger da so düpieren lässt, wo Niko Kovac völlig recht hat. Wenn die Ecke kurz ausgeführt wird und alles läuft raus aus dem 16-Meter-Raum und ich erkenne auf einmal, oh, die planen aber was, die schlagen jetzt eine Flanke aus dem Halbfeld, weil halt alle Offensivspieler des Gegners wieder reinrennen in die Box, ja, dann muss ich sie blocken. Und ich habe mir tatsächlich im Nachlauf dieses Spiels diese Szene und das Dortmunder Abwehrverhalten nochmal genau angeguckt. Nico Schlotterbeck macht nichts. Er bleibt einfach stehen. Auch das kann passieren. Nur wie gesagt, das ist dann auch ein Teil dieser Unzulänglichkeiten, die er da beklagt hat. Und davon gab es auch in den Wochen davor schon mal die ein oder andere Situation, wo er sich nicht besonders glücklich verhält im Spielaufbau, wenn seine Diagonalbälle nicht ankommen. Okay, das kann immer mal passieren. Das ist dann auch nicht unbedingt kriegsentscheidend, aber was das Defensivverhalten angeht, also da hängt er auch in der ein oder anderen Situation mit drin.
Ja.
Wobei ich jetzt sagen muss, es ist jetzt schon eine massive Schlotterbeck-Kritik auch von mir, stehe ich auch zu, bei diesem Rückpass, den er da auf Kobel spielt, da finde ich nicht, dass man ihm da einen Vorwurf jetzt in Freiburg machen kann. Der Rückpass ist relativ platziert. Man kann ihn sicherlich noch mit etwas mehr Druck spielen. Dann hätte man mehr Tempo und dann hätte Kobel auch, sagen wir mal, weil er früher dann am Ball gewesen wäre, mehr Zeit gehabt, die Situation einzuschätzen, zu verarbeiten. Richtig ist aber auch, er hat natürlich mit diesem Rückpass, den er da spielt, erstmal dieses Signal an die Freiburger gesendet, pass auf, bitte umschalten in den Pressing-Modus, weil jetzt kann eventuell was passieren. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Das ist eine Spezialität der Freiburger. Also gerade dann, wenn der Gegner den Ball zurückspielt zum eigenen Torhüter in den eigenen 16-Meter-Raum, wenn er so ein bisschen hinten herum spielen kann, dann gehen die halt drauf. Und so ist es dann gekommen, wie es gekommen ist. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Einlassung von Lars Ricken da vor dem Anpfiff. Manni, was glaubst du, warum hat Ricken, ich sag mal, nicht nur kein kritisches Wort, sondern man kann ja wirklich sagen, keine kritische Silbe über diese Wutrede, über diese Generalkritik von Schlotterbeck da verloren, wo dir jeder ehemaliger Fußballer, du hast Stefan Effenberg erwähnt, Didi Hamann hat sich in die gleiche Richtung geäußert, wo der jeder ehemalige Fußballer sagt, es kann an sich nicht sein, dass sich ein Mitspieler nach Abpfiff eines Spiels öffentlich hinstellt und die eigene Mannschaft und damit auch die eigenen Kollegen quasi so zusammendonnert. Warum sagt Ricken, nö, finde ich völlig in Ordnung.
Ja, also für mich ist es ganz eindeutig, ne? Du betreibst halt einfach Schamoffensive, hoffst, dass du so Nico Schlotterbeck zu einer Unterschrift bewegen kannst. Ich weiß ehrlich gesagt, also ich kann es verstehen, dass man sich da jetzt natürlich ins Zeug legt, aber ich finde es schon auch den anderen Mitspielern gegenüber schon ein bisschen fahrlässig, wenn du den jetzt so, ja, so unter deine Fittiche nimmst, gar keine kritischen Töne mehr anschlägst und so weiter und ihm da so Narrenfreiheit gibst. Also ich finde, da macht sich der BVB auch ein Stück weit zu klein, weil
jetzt
machen wir uns nichts vor. Schlotterbeck, klar, der wird die Auswahl haben, aber er pokert halt auch so ein Stück weit auf irgendwas, was sich bei Bayern oder bei einem anderen Verein tut. Und die Bayern sind ja auch noch nicht in die Puschen gekommen. Sonst wäre das jetzt vielleicht auch sogar schon anders, ne? Und ich finde, wenn dir ein Verein wie Borussia Dortmund signalisiert, ey, wir zählen auf dich, du kannst unser Mann für die nächsten Jahre werden, beispielsweise dann in so eine Riege aufsteigen wie ein Marc Reus oder Mats Hummels, was so dieses Standing als Vereinslegende betrifft, dann ist das schon höchste Ehre und da kommt nicht mehr so viel drüber, ehrlich gesagt. Und klar kannst du dann sagen, naja, Bayern holst du vielleicht mehr Titel oder vielleicht auch irgendwo im Ausland, aber der BVB finde ich, ja, was heißt Spielchen spielen lassen mit sich, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich finde, sie machen sich ein bisschen zu klein.
Ich finde, das ist schon der Richtige, weil tatsächlich, ich habe genau den gleichen Eindruck gewonnen und ich glaube, dass die Motivation von Ricken mit Schlotterbeck eben nicht ins Gericht zu gehen, die liegt auf der Hand. Das ist die Hoffnung, Schlotterbeck könnte sich doch noch zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung durchringen und da erschien es ihm jetzt nicht opportun, dem Lars Ricken Schlotterbeck zu rüffeln. Ganz explizit, um das nochmal zu belegen, diese These, so reagiert kein Spieler, der mit dem Verein schon abgeschlossen hat und weiß, dass er im Sommer woanders spielt, hat er gesagt. Er hat das sozusagen als Identifikation verkauft, diese Wutrede. Nur, es sei mal tatsächlich an dieser Stelle, du hast es ja schon anklingen lassen, erwähnt, natürlich hat Nico Schlotterbeck noch nicht mit Borussia Dortmund abgeschlossen. Wie könnte er denn auch? Denn der FC Bayern ist sich noch nicht mal darüber im Klaren, ob er ihn überhaupt haben will. Und,
ja, im Gegenteil, sie wollen ja eigentlich mit Upamecano weitermachen.
So
ja,
ist also es.
Das ist ja Prio und das zeigt dir ja, du bist jetzt allerhöchstens Nummer zwei in deren Planungen.
Genau, und dann sind wir vielleicht bei Spitzenvereinen aus England und wir wissen alle, wie spät die ihre Transfers eintüten. Mhm. Also das kann auch noch mal ein bisschen dauern und dann nehmen die relativ wenig Rücksicht darauf, dass Borussia Dortmund oder irgendein anderer möglicherweise abgebender Verein gerne frühzeitig Planungssicherheit hätte. Also ich finde wirklich, genau wie du, dem BVB würde etwas mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit dieser Personalie Schlotterbeck zu Gesicht stehen. Zumal, auch das ist interessant, er ist ja nicht der einzige Borusse, dem derzeit Wechselabsichten nachgesagt werden. Das gilt ja beispielsweise auch für die Herren Guirassy und Adeyemi. Und das sind ja laut Einschätzung von Schlotterbeck die beiden Einwechselspieler, die angeblich jeden Ball verlieren. Ne? Also da finde ich, sollte man sich als Borussia Dortmund schon auch mal klarer positionieren. Man muss da jetzt auch den Schlotterbeck nicht verdammen deswegen, dass er es mal gemacht hat. Er hat ja bei seiner Kritik in vielen Bereichen auch recht. Nur man sollte es vielleicht auch ein bisschen einordnen. Man muss sagen, okay, wer so etwas macht, wer so etwas sagt, was ja tatsächlich vielleicht auch sowas wie, sagen wir, einen positiven Reiz setzen kann, das will ich gar nicht ausschließen, der sollte doch darum bemüht sein, vielleicht die Kollegen nicht zu persönlich an den Pranger zu stellen oder andererseits auch mal vielleicht ein bisschen mehr Selbstkritik durchschimmern lassen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dieser Umgang mit Schlotterbeck, der zeigt schon, dass sie es natürlich unbedingt wollen. Jetzt darf ja auch sein Papa neben Matthias Sammer Platz nehmen auf der Tribüne. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Man versucht jetzt eben alles möglich zu machen und ich kann es ja auch verstehen. Ne? Also versteht uns da jetzt bitte nicht falsch. Ich glaube, Olli Müller ist an sich ein genauso großer Nico Schlotterbeck-Fan als Fußballer von seiner Spielweise wie ich. Also der ist der beste Dortmunder Innenverteidiger. Ne? Ich würde ihn jetzt auch im DFB-Team ganz, ganz weit oben sehen, gerade was Spieleröffnungen anbelangt und so. Da haben wir in Deutschland nicht so viele. Von daher ist das gut, alles möglich zu machen. Aber ich finde, man kann trotzdem auch Kritik äußern.
Ja.
Das ist einfach meine Meinung. Und gerade nach solchen Aussagen, die er getroffen hat, finde ich, kann man ihn da schon auch sowohl als Trainer als auch als Mitspieler oder vor allem dann auch als Verantwortlicher ein Stück weit einfangen und nicht sogar noch darin bestärken, dass es so super ist, was er da gemacht hat.
Nein, aber also, es ist natürlich im Fußball so, dass Verantwortliche und auch Trainer predigen ja immer, alle Spieler sind gleich, aber manche Spieler sind halt gleicher, weil sie halt einen besonderen Wert für den Verein darstellen. Insofern habe ich auch ein gewisses Verständnis für diese Überlegung, die Ricken da geleitet hat, jetzt zu sagen, nee, also den kritisiere ich jetzt aber nicht öffentlich. Gleichzeitig aber finde ich, sollte Borussia Dortmund da sein Licht wirklich nicht unter den Scheffel stellen und sagen, also bis hierhin und nicht weiter. Und das war schon eine Spur drüber, was er da gemacht hat. Aber es ist eben nicht passiert und das spricht auch Bände. Und ich weiß auch nicht beispielsweise, wenn jetzt ein Spieler von Bayern München, sagen wir mal, Ähnliches veranstaltet hätte, ob die Bayern dann, die Bayern-Verantwortlichen dann ähnlich reagiert hätten, wie Ricken jetzt im Fall Schlotterbeck reagiert hätte. Ein Verein muss selbstbewusst genug sein, wenn man sich in Vertragsgesprächen mit einem, wenn auch wichtigen Spieler befindet, immer seine eigene Position zu vertreten. Und das sollte man dann auch klar benennen. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Ja, so sehe ich es auch. So sehe ich es auch. Und wieso sind wir jetzt so abgeschweift, Olli? Wegen des Platzverweises für Joe Bellingham, der dieses ganze Spiel komplett verändert hat. Also wir müssen uns nur mal diese zweite Halbzeit, die Statistik angucken. Er hat 72% Ballbesitz für den SC Freiburg, der BVB gerade mal 28%, nicht mal 100 Pässe gespielt. Nach vorne ging gar nichts. Und jetzt, Olli, klar, wir sind im Profifußball auf allerhöchstem Niveau. Die Freiburger sind alles andere als eine schlechte Mannschaft, auch wenn sie am Tabellenende steht. Und trotzdem die Frage, musst du nicht trotzdem irgendwie mehr für Entlastung sorgen können mit der Qualität, die du im Kader hast?
Solltest du, überhaupt keine Frage. Und das fand ich auch aufschlussreich, wenn man dann anschließend in Freiburg mit den einzelnen Protagonisten über die Gründe für dieses Unentschieden gesprochen hat, dann gab es da schon unterschiedliche Sichtweisen, finde ich. Also zum Beispiel Gregor Kobel, der hat gesagt, ja, wir standen dann schon sehr weit hinten dran und der Anspruch müsste es eigentlich sein, selbst wenn du in Unterzahl bist und das logischerweise nicht einfach ist, weil Freiburg auch eine spielstarke Mannschaft ist, dann tatsächlich immer mal wieder Nadelstiche zu setzen, allein deshalb auch, damit die eigene Hintermannschaft mal durchatmen kann. Auf der anderen Seite hast du Niko Kovac, der ja ähnlich wie nach diesem 2:2 gegen Bode der Meinung war, es liegt vor allem an Defiziten in, ich sag jetzt mal, auch so ein bisschen despektierlich vielleicht, in seiner Lieblingsdisziplin, dem Defensivverhalten. Also Kovac hat beispielsweise ja auch gesagt, dass dieser Treffer, der dann fiel von Lukas Höhler, das 1:1.
Sensationelles Tor.
Also muss man ja wirklich sagen, es ist ja unglaublich. Es erinnert sich ja schon so ein bisschen an Zlatan Ibrahimovic. Ne?
Das war Weltklasse.
Hätte ich ihm nicht zugetraut, aber wie er den Ball quasi mit seinem ersten Kontakt dann in die Luft hebt und dann so in einer ja fast einzigen fließenden Bewegung abschließt und ihn ins lange Eck jagt. Tolles Tor, aber Niko Kovac hat beispielsweise auch, das hätte man irgendwie verteidigen können. Und zwar mit relativ martialischen Worten hat er das zum Ausdruck gebracht. Da sagte er, da muss ich mit dem Kopf hin und wenn er mir den Schädel wegdonnert, dann gibt's Freistoß. Ja, so kann man es natürlich sehen. Wobei ich glaube, solche Treffer, die muss man dann einfach aufgrund, weil es klasse gemacht war, die muss man dann akzeptieren. Aber Kovac ist natürlich jemand, der in erster Linie defensiv denkt, der dann sagt, das musst du dann vielleicht auch besser verteidigen. Da bin ich allerdings, obwohl, ich glaube, wer uns regelmäßig zuhört, weiß, dass ich diesem Trainer durchaus wohlwollend gegenüberstehe.
Ja.
Da bin ich dann allerdings schon der Meinung, das Problem in Freiburg ist gewesen, dass hinten raus, ich glaube, der Druck auf das Dortmunder Tor einfach zu groß gewesen ist. Und ich meine, das belegen ja auch die Statistiken, die du da eben bemüht hast. Da wäre es nötig gewesen, einfach mal durchatmen zu können, einfach mal einen Entlastungsangriff zu fahren. Und das fand einfach nicht statt.
Ich fand die Wechsel auch ein bisschen irritierend, Olli. Ich weiß, du hast eine andere Meinung und ich finde, das soll natürlich auch so sein, aber ich fand auch, dass du Adeyemi dann so spät bringst, ich finde, da hätte ein bisschen mehr Mut auch nicht geschadet, weil der ist natürlich der Einzige gewesen mit Maxi Bayer, der dann, ich glaube, in der 80. war, so oder 78. oder so, für Serhou Guirassy gekommen ist, der wenigstens noch hätte was initiieren können und dann auf diesen einen Punkt zu gehen, ich weiß es nicht. Auch mit Pascal Groß, dass man da Fabio Silva reingenommen hat, ich kann es verstehen, dass du sagst, okay, du möchtest jemanden, der irgendwie Ballsicherheit und so weiter, gibt es natürlich dann aber schon auch das Zeichen, so, jetzt hinten dicht machen. Und gar so nach den letzten Wochen weiß ich nicht, ob das die richtige Marschroute war. Aber ja, das ist immer schwierig, gerade mit den Wechseln. Danach ist man immer schlauer. Ich im Nachhinein kann es auf jeden Fall nicht ganz verstehen.
Naja, ich sag mal so, gebe ich dann jetzt nochmal den Trainer Versteher, ich versuche es jetzt zu erklären, die Denkweise von ihm oder den Trainer Übersetzer. Wobei, wie gesagt, das habe ich ja eben schon durchblicken lassen, da bin ich mit seiner Sichtweise jetzt auch nicht bis ins Letzte einverstanden. Da bin ich dann auch eher bei dir und ich glaube eigentlich auch bei der Mehrheit der BVB-Fans, die dann sagen, oh wow, da hätten wir uns doch schon ein paar mehr Entlastungsangriffe gewünscht. Also die Überlegung ist natürlich, Pascal Groß zu bringen, einen ballsicheren Mittelfeldspieler zu haben, der eben dann auch mal, wenn es dir gelingt, dich mal aus der letzten Reihe zu befreien, aus der eigenen letzten Reihe, für Ruhepausen im Spiel sorgt, der den Ball auch mal festmachen kann. Bei Adeyemi dürfte die Überlegung bei ihm im Kopf herumgespukt haben, oh, der ist aber auch manchmal dafür bekannt, ins 1 gegen 1 zu gehen, den Ball dann zu verlieren. Das wäre natürlich in der Situation, wenn du dann relativ lange Zeit, ich glaube, das waren fast 45 Minuten mit Nachspielzeit, die du ein Mann weniger warst, spielen musst, die dann tödlich wären. Aber ich räume ein, dass ich in diesem Punkt eine gewisse Trainerkritik verstehen kann, weil das war dann tatsächlich sehr, sehr vorsichtig und auch die Maßnahmen, die er dann ergriffen hat, sehr vorsichtig und sehr eindimensional auf Ergebnis halten ausgelegt. Das ist letztendlich dann, ich weiß nicht, wie man es bewertet, man spielt am Ende 1-1, er selbst sagt, Kovac, unter den Umständen musst du damit zufrieden sein. Ich glaube auch, da wäre ich dann wieder bei ihm, du musst unterm Strich dann damit auch zufrieden sein, was anderes bleibt dir sowieso nicht über. Auf der anderen Seite, du hättest ja auch mit dieser defensiven taktischen Herangehensweise von Kovac dieses Spiel gut und gerne verlieren können, wenn Kobel nicht zweimal prächtig reagiert.
Ja klar, trotzdem, Olli, frage ich mich auch so ein Stück weit, dieser Kovac-Fußball, ne, über den wir jetzt schon auch wiederholt sprechen. Ne?
Alles ich hatte es ja angedroht.
Du hattest es angekündigt. Wie sehr nervt ihn das Thema, meinst du persönlich? Ich finde, so die letzten Aussagen, die er getätigt hat, wenn er darauf angesprochen wird, klangen ja schon immer so ein bisschen schmallippig. Ne? Die Frage, die ich mir so ein Stück weit stelle, kannst du mit der Mannschaft vielleicht auch nicht attraktiveren Fußball spielen oder denkt er, dass er nicht attraktiveren Fußball mit der Mannschaft spielen kann? Weil das hat ja dann schon auch ein bisschen was mit dem Thema Mut zum Risiko in der einen oder anderen Situation zu tun. Und das vermisse ich schon häufig. Weil wenn du Risiko gehst, wie beispielsweise am Wochenende, wo du dann hinten ausspielen willst, vielleicht dann auch mal mutig durchs Zentrum, dann fängst du ja ein Gegentor.
Ich glaube, man kann
beziehungsweise kein Gegentor, aber eine rote Karte. So.
Ja, ich glaube, man kann es nicht ganz so pauschal sagen. Aber was man tun kann, ist es so zu formulieren. Niko Kovac glaubt, dass Borussia Dortmund in der momentanen Verfassung, in der sich die Mannschaft befindet, und die macht er auch beispielsweise fest am Passspiel, was ja auch was mit Offensive zu tun hat, da hat er ja recht, der BVB spielt derzeit Freiburg erste Halbzeit war sogar ein bisschen besser, aber gegen Bordeaux beispielsweise und vorher auch in dem einen oder anderen Bundesligaspiel spielt die Bälle teilweise recht unsauber. Das impliziert viele Ballverluste und er glaubt einfach, dass sich so lange sich daran nichts grundlegend ändert, die Mannschaft einfach nicht mehr Risiko verträgt. Und deshalb geht er so daran. Ich glaube nicht, dass er ein reiner Defensivdogmatiker ist, wird ihm ja manchmal unterstellt, aber ich glaube schon, dass er einer dieser Trainer ist, die sagen, wenn ich offensiv spielen lasse, dann möchte ich aber vorher sicher gehen, dass meine Mannschaft oder die Mannschaft, die ich aufs Feld schicke, tatsächlich, sagen wir mal, geistig und spielerisch absolut auf ihrem Top-Niveau ist. Und das ist halt schon bei Borussia Dortmund derzeit nicht der Fall. Du hast einen, ich nenne ihn mal Sturmführer mit Serhou Guirassy, ist er mittlerweile auch nicht mehr. Da hat er ja schon auch Varianten, wir haben über Fabio Silva gesprochen, ergriffen andere, Niko Kovac. Aber du hast natürlich nicht mehr diesen Mittelstürmer, der dir auch Bälle festmachen kann. So wie er es in den guten Spielen in der vergangenen Saison, in der Rückrunde der vergangenen Saison gemacht haben. Du hast im Mittelfeld manchmal unterschiedliche Besetzungen, was vielleicht auch manchmal dazu führt, dass diese hundertprozentigen Automatismen nicht greifen. Also es gibt derzeit vieles bei Borussia Dortmund, was auch für diese Kovac-These spricht, zu sagen, ich muss das Risiko ein bisschen minimieren. Er selbst hat, und das ist schlicht und ergreifend nicht zu widerlegen, gesagt, sobald wir mehr als ein Gegentor kassieren, gewinnen wir das Spiel nicht. Jetzt haben sie es im Prinzip, obwohl sie nur einen Gegentreffer bekommen haben. Ja, aber es ist ja so. Es ist doch Fakt. Ja. Du kannst die Saison durchgehen und dann wirst du feststellen, er hat in dem Punkt einfach recht. Und ich meine, dass tatsächlich sich viele BVB-Fans einen anderen, einen besseren, einen attraktiveren Fußball wünschen, ich kann es nachvollziehen, aber die Situation der Mannschaft stellt sich für mich derzeit so dar, dass es wirklich auch gute Argumente gibt, die für diese Herangehensweise von Niko Kovac sprechen. Also wir reden mittlerweile seit Wochen eher kritisch über den BVB. Schauen wir auf die Tabelle. Du bist quasi gleich auf mit dem Tabellenzweiten, mit RB Leipzig auf Rang 3. Wir stehen einen Spieltag kurz vor Weihnachten. Ja, da war aber vor einem Jahr schon komplett Land unter in der Fußball-Bundesliga. Da hattest du eine Vielzahl von Verletzten. Da bist du deinem wichtigsten Saisonziel der Champions-League-Qualifikation meilenweit hinterhergerannt. Du bist aus dem Krisenmodus überhaupt nicht mehr rausgekommen. Und dann hat sich erst ab Februar mit dem Erscheinen von Kovac, auch nicht sofort, aber Zug um Zug einiges geändert. Und ich drück's mal jetzt ganz provokant auf. Dann hat sich der BVB gefangen, was so ein bisschen auch wie, ja, für Kovac wie eine Operation am offenen Herzen war. Diese Vielzahl von Verletzten, die musstest du wieder in den Griff kriegen. Du musstest konditionelle Defizite mit der Mannschaft aufarbeiten. Alles während des laufenden Spielbetriebs, teilweise in Phasen, wo es eine Vielzahl von englischen Wochen gab. Du hast das hingekriegt, du schaffst es mit einem sensationellen Schlussspurt doch noch in die Königsklasse. Ganz Dortmund ist erleichtert. So, und je länger, sagen wir mal, dieses Ereignis zurückliegt und, sagen wir mal, die Erinnerung an die Angst, die es da vorher gegeben hat, vielleicht nicht Champions League spielen zu können, wieder in den Hintergrund gerückt ist, desto mehr treten andere Dinge wieder in den Vordergrund. Was dann heißt, ja, aber ist doch ein Scheißfußball irgendwie, macht keinen Spaß mehr, sich die Spiele anzuschauen und. Also, man muss immer wieder darum bemüht sein, die Vorgänge da richtig, richtig einzuordnen. Und ich akzeptiere es, wenn jemand beispielsweise sagt, Kovac ist in manchen Bereichen wirklich zu vorsichtig. Das kann gut sein. Aber so wie die Mannschaft derzeit beieinander sind, glaube ich, dass sie unter dem Strich besser fährt, wenn sie Kovac-Fußball spielt, als wenn sie das Risiko deutlich erhöhen würde. Weil ich glaube, dann könnte man noch ein paar Punkte abziehen.
Ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht, Olli. Lass uns mal auf die Kaderzusammenstellung gucken.
Das ist gerade ein interessanter gegen Freiburg, Punkt.
Ja. Mhm. Weil da müssen wir über mindestens zwei Spieler sprechen, die ja gerade nicht den allerbesten Eindruck machen. Und deshalb war es für uns auch an der Zeit, hier noch eine kleine Rubrik in unseren Podcast einzubauen. Und deshalb kommt hier unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, die beiden waren heute nicht da, richtig. Aber ich muss jetzt nicht über die Gründe hier debattieren öffentlich. Also ich denke, wenn ich jemanden nicht mitnehme, dann hat es schon einen Grund. Sadio Özcan ist verletzt. Achillessehne. Jule Brandt, Sprunggelenk. Und Sabitzer hat weiterhin noch seine Muskelverhärtung. Und mehr haben wir auch nicht.
Ihr ahnt vermutlich schon, um wen es geht, nämlich um Julien Duranville und um Cole Campbell. Die beiden standen nicht im Kader, Olli, gegen Freiburg. Und das, obwohl Niko Kovac eigentlich drei offene Kaderplätze noch gehabt hätte. Hat dann lieber sogar noch mit Patrick Drewes einen dritten Torhüter mitgenommen, was in der Saison oder zumindest in den letzten Spielen ja auch nicht der Fall war. Und hat auf diese beiden Talente verzichtet. Bei Julien Duranville war offenbar der Grund, dass er zu spät zum Abschlusstraining kam vor dem Spiel gegen Freiburg. Und auch bei Cole Campbell war es eine disziplinarische Maßnahme, weil er sich, und das sind auch unsere Infos, sich ja so ein bisschen hängen gelassen hat in den letzten Wochen im Training, auch so in der Art und Weise, hat er keine aktuell gute Zeit beim BVB, spielt aktuell auch überhaupt gar keine Rolle, möchte aber eigentlich ja gerne auch zur WM im nächsten Jahr. Also das schwingt so alles mit. Möchte auch wechseln, auch das spielt eine Rolle. Und Niko Kovac sagt dann einfach, naja, wenn ihr nicht wollt, dann will ich auch nicht, so nach dem Motto, und hat sie einfach zu Hause gelassen. Das ist schon ein heftiger Denkzettel, oder Olli? Wie hast du darauf reagiert oder was waren deine ersten Gedanken, als du davon gehört hast?
Ja, das ist ein Denkzettel, überhaupt keine Frage. Ob es ein heftiger Denkzettel ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich gebe dir recht mit der Kritik an Kovac, die ja jetzt bei dir auch deutlich mitgeschwungen ist. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich so, dass sowohl Duranville als auch Campbell wahrscheinlich den Eindruck haben, dass es für sie bei diesem Trainer sehr, sehr schwer wird, auf Einsatzzeiten zu kommen. Und dass es auch dazu führt, dass sagen wir mal, bei jungen Spielern jetzt vielleicht gar nicht so unüblich, und ich finde, dann sollte man bezüglich dieser jungen Spieler auch nicht so den Stab brechen, als wenn es sich jetzt um erfahrene Profis handeln würde, dass die Motivation, die intrinsische Motivation dann ein klein wenig darunter leidet. Was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, ist diese Aussage, die Niko Kovac getroffen hat. Ich weiß gar nicht, war das jetzt direkt nach dem Bodo-Glimt-Spiel, wo er zu Duranville, ich glaube, von dem Kollegen Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten befragt worden ist in der Pressekonferenz und er dann relativ klar, sehr klar gesagt hat, dass das daran liegt, dass der derzeit im Vergleich zu anderen einfach nicht gut genug ist. Und ich kann verstehen, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen erfahrenen Profi als Trainer versucht, auf diese Art und Weise irgendwie zu triggern. Ich glaube aber, dass man speziell mit jungen Spielern anders umgehen muss. Also, wenn die das mitbekommen, und das wird dann ja potenziert, auch die sozialen Medien etc. pp., wenn die das mitbekommen, dann baut das nicht gerade Selbstvertrauen auf. Und da bin ich tatsächlich, auch wie gesagt, wenn ich diesem Trainer ja durchaus wohlwollend gegenüberstehe und auch viel verstehen kann von dem, was er mag, im Vergleich zu manchen anderen, aber da bin ich komplett anderer Meinung. Sowas sollte man tatsächlich nicht tun, denn das kann einen Knacks auslösen bei einem jungen Spieler und das konnte ich tatsächlich auch nicht nachvollziehen. Also insofern, sagen wir mal so, da müsste, finde ich, tatsächlich eine andere Umgehensweise gerade mit jungen Talenten von ihm erfolgen, als die er bislang an den Tag legt.
Ja, ich fand die Aussagen tatsächlich auch sehr heftig. Gerade Wenn man bedenkt, dass Nico Schlotter, nein Quatsch, jetzt fangen wir nicht da wieder an, aber es ist ja schon ein anderer Umgang und Nico Kovac ist halt auch so jemand, ich glaube der, ich weiß nicht, ob er noch mehr erwartet von Talenten, aber sie haben halt absolut gar keinen Kredit oder keine Vorschusslorbeeren bei ihm, ne? Der guckt hin, okay, wie spielst du, wie verhältst du dich und dann entscheidet er, bist du gut genug, ja, dann kommst du mit, nein, dann bist du eben nicht dabei und wenn du dann aber in Anführungszeichen oder zumindest fußballerisch aktuell nicht mithalten kannst, was gerade Duran will und auch, glaube ich, Campbell in gewissen Abstrichen auch ja eigentlich können, dann hast du bei Kovac einfach keine Chance. Und wenn du dann dich vielleicht noch so hingibst und so eine Null-Bock-Einstellung, nenne ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt, an den Tag legst, dann bist du sowieso bei ihm unten durch. Und ich glaube, oder ich bezweifle jetzt mal vorsichtig, dass sie in dieser Saison, auch wenn sie noch lang ist, noch zu viel Spielminuten beim BVB bekommen.
Ja, und das ist natürlich auch irgendwo schade. Also, weil Borussia Dortmund ist ja ein Verein, der in den vergangenen Jahren auch immer dafür stand, dass man Top-Talente nicht nur an die Bundesliga-Mannschaft, an die Profimannschaft herangeführt hat, sondern dass man ihnen auch Spielzeit gegeben hat. Das ist auch immer ein wichtiger Faktor für den Club gewesen, weil dadurch steigerst du natürlich den Kaderwert. Du kannst dir auf Sicht auch beispielsweise Transfererlöse sichern. Ich meine, gehen wir mal durch die Vergangenheit. Jamie Gittens, ich weiß gar nicht, für wie viel hat den Borussia Dortmund verkauft? Waren das 50 Millionen Euro damals? Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
Ich korrigiere dich gleich, aber irgendwie in der Jahr müsste es gewesen sein.
Roundabout, so an diese 50 Millionen Euro oder wie viel es tatsächlich am Ende auch waren, kommst du natürlich nicht, wenn du den nicht spielst.
56,
lag ich ja gar nicht so falsch. Also wie gesagt, du musst natürlich auch, um diese Transfererlöse dann vielleicht zu erzielen, denen auch Einsatzmöglichkeiten geben. Und ich glaube auch, dass Niko Kovac wissen sollte, dass Borussia Dortmund jetzt nicht unbedingt der Verein ist, der jetzt ähnlich wie Bayern München ihm, sagen wir mal, Unterschiedsspieler einfach dahinstellt und teuer verpflichtet. Da begibt man sich dann ja tatsächlich in Konkurrenz mit noch finanzstärkeren Vereinen und das ist nicht ganz so einfach. Also du musst als Trainer auch ein bisschen dafür was tun, diese jungen Talente, die du hast, heranzuführen, sie zu entwickeln, sie aufzubauen. Ich glaube auch, dass Kovac jemand ist, der das machen würde, wenn er das Gefühl hat, dass da tatsächlich auch eine Ernsthaftigkeit und eine Professionalität bei denen zu erkennen ist.
Ja.
Das Problem ist nur, du kannst als Trainer nicht erwarten, dass die automatisch jeden Tag zu 100% mitbringen. Das wäre toll, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, sondern du musst schon versuchen, sie auch selber dann so ein bisschen aufzubauen. Gib mir jetzt ein anderes Beispiel. Den Julian Brandt beispielsweise, der völlig durchhing, als Niko Kovac kam, den hat er ja auch aufgebaut. Den hat er stark geredet mit diesen Vergleichen mit Wirtz und mit Musiala. So, und das hat schon dazu beigetragen, dass sich bei ihm auch wieder Selbstvertrauen entwickelt hat. Also so musst du dann auch vielleicht mit jüngeren Spielern umgehen. Und da müsstest du vielleicht auch mal ein bisschen drüber stehen, wenn der eine oder andere dann sich im Training hinlässt. Also das ist bei jungen Talenten leider Gottes auch mal eingepreist.
Ja, trotzdem natürlich. Ja, für die auch eine ganz schwierige Phase. Zumal man bedenkt, Olli, lass uns mal zurückblicken auf das Trainingslager vor über einem Jahr, dieses Sommertrainingslager in Bad Ragaz, als Cole Campbell das auch sehr, sehr gut gemacht hat tatsächlich.
Total. Du dann
bist sogar ja noch länger irgendwie so immer mit dabei. Und jetzt siehst du so gar keinen Fortschritt, dann ist das schon auch deprimierend, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass tatsächlich, wenn da was erkennbar wäre oder wenn es jetzt möglicherweise jetzt nicht in so einem Spiel wie in Freiburg, was eng ist, gut, mein Borussia Dortmund hat zuletzt viele enge Spiele gehabt, aber wenn du tatsächlich über den Saisonverlauf gesehen den Jungen immer mal wieder Minuten gibst oder so, dann könntest du möglicherweise auch ein bisschen was gegen diese stärker werdende Grundstimmung, gegen dieses Grummeln irgendwie tun, dass die Mannschaft zu unattraktiv spielt, dass keine Weiterentwicklung zu erkennen ist, indem du dann halt darauf verweisen kannst als Trainer, ja Moment mal, wir bemühen uns aber, uns Alternativen zu schaffen. Das in der Tat findet momentan nicht statt.
Ja. Ich glaube, Olli, alle sind froh, auch beim BVB und so wie ich dich höre, Olli, auch wenn die Weihnachtspause startet. Ein paar Tage sind es noch. Ja. Der BVB darf ja schon ein bisschen früher in die Pause, genau, weil sie schon am Freitag spielen gegen Gladbach. Und da, glaube ich, wird es nochmal ganz, ganz wichtig sein, dass du dich da mit einem positiven Gefühl in die Pause verabschiedest. Wie siehst du es?
Ja, hundertprozentig. Also das ist der Eindruck, der dann hängen bleiben wird über die Feiertage. Und nachdem es ja jetzt zuletzt diese Rückschläge gegeben hat in der Champions League, das 2-2 gegen Bodø Glimt und dann dieses 1-1 gegen Freiburg, es viele Diskussionen gibt, es viele Baustellen in dem Verein gibt, wie geht es zukünftig weiter mit Schlotterbeck, mit Adeyemi, mit Girassi etc. pp. Da wäre schon sehr, sehr gut, wenn man nochmal ein positives Ausrufezeichen setzen könnte. Tatsächlich mit einer überzeugenden Leistung und vor allen Dingen mit einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, das wird so ein bisschen dazu beitragen, dass der BVB mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist noch nicht so lange her, da hat es diese Mitgliederversammlung gegeben, wo es ja auch kontroverse Diskussionen gegeben hat, wo Aki Watzke, sagen wir mal so, gerade eben zum BVB-Präsidenten gewählt worden ist. Es ist viel Unruhe drin, es ist viel Spannung im ganzen BVB-Setup derzeit. Und deshalb, Manni, da hast du völlig recht, kann man dem Verein eigentlich nur wünschen, dass man so ein bisschen schafft, da noch ein positives Ausrufezeichen zu setzen.
Ja, auf jeden Fall. Zumal ja auch nicht alles schlecht ist. Das müssen wir ja auch immer wieder betonen.
Ja, aber es geht um den Eindruck. Es geht um den Eindruck, der natürlich entsteht, der sich dann auch schnell verselbstständigen kann. Gerade um so ein bisschen unvoreingenommen dann auch in diese, wenn auch kurze Vorbereitung auf die Rückrunde zu gehen, wäre das natürlich sehr, sehr wichtig, oder auf die zweite Hälfte der Saison zu gehen, wäre das wirklich sehr, sehr wichtig, da ein Erfolgserlebnis sich selbst zu bescheren.
Ja, und um dann auch natürlich in Marbella noch ein bisschen mehr die Sonne genießen, genau, zu können, ne? Ohne zu viel Druck zu haben vor diesem Spiel ja gegen Frankfurt, wo es ja dann auch gleich richtig heftig weitergeht für Borussia Dortmund, unter anderem Champions League, Tottenham, aber soweit sind wir noch nicht. Ein Spiel wartet noch, wir haben es angesprochen, am Freitag gegen Gladbach, und deshalb hören wir uns auch nächsten Montag nochmal vor Weihnachten, machen dann schon mal für euch zur Planung eine Woche Pause, 29. Dezember ist es dann, wo wir Pause machen. Da müsst ihr dann natürlich Darts-WM gucken, wenn ihr es nicht eh schon macht auf Sport 1, das ist so eh klar. Und dann starten wir auch direkt wieder, also nächste Woche noch wie gewohnt, dann liefern wir euch natürlich auch nochmal einen Ausblick, gucken, was in der Woche so passiert. Und ja, Olli, dringendstes Thema, und ich glaube, da werden wir vielleicht auch nächste Woche nochmal drüber sprechen, ist halt nach wie vor diese Schlotterbeck-Verlängerung. Ne? Die hält den BVB weiter auf Trab. Und ich glaube, wenn sie es noch schaffen wollen, muss das Anfang des neuen Jahres umgesetzt werden. Sonst schwinden die Chancen meiner Meinung nach und nach meinem Gefühl immer mehr, dass es dann nicht klappt, ihn zu halten.
Damit fürchte ich, könntest du recht behalten.
Olli, ich wünsche dir eine gute Besserung. Werd schnell wieder fit.
Dankeschön.
Hoffentlich schon bis Freitag und dann, dass du auch erholsame und gesunde Weihnachtstage hast.
Ja, ach, bis dahin wird schon wieder gehen. Aber trotzdem nochmal sorry, falls den einen oder anderen Schnäuzer oder den einen oder anderen
Husten
diese Ausgabe gegeben hat. Dennis, gib alles, dass du das irgendwie glätten kannst, soundtechnisch.
Jawohl. Und euch eine schöne Woche. Macht's gut.
In diesem Sinne, ciao.